Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Bei manchen Meldungen, auch bei uns hier im Programm, da spitzt man ja ein bisschen mehr die Ohren als bei anderen. Wenn es um Sex geht, da sind gemeinhin alle ganz Ohr. Heute zum Beispiel die Meldung: Für eine repräsentative Studie haben Forscher untersucht, wie viele Sexpartnerinnen und Sexpartner die Deutschen in ihrem Leben schon hatten. Das Ergebnis: Männer kamen im Schnitt auf 10 und die Frauen auf 5 Partner. Halb so viel. Hä? Komisch. Ziemlicher Unterschied, der auch statistisch irgendwie nicht ganz stimmen kann. Sagen sogar die Wissenschaftler selbst, dass die Zahlen nicht so richtig zusammenpassen. Anna Berling aus unserer Wissensredaktion. Wie begründen die denn die Ergebnisse?
Ja, sie vermuten, dass sie auch, so schreiben sie es wörtlich im Deutschen Ärzteblatt, selbstwertdienliche Verzerrungen und geschlechtsspezifisches Antwortverhalten zurückzuführen sind. Heißt übersetzt, die Leute haben wahrscheinlich nicht ganz die Wahrheit gesagt, um besser dazustehen. Und das hatte wiederum viel mit der gängigen Vorstellung davon zu tun, wie das Sexleben von heterosexuellen Männern und Frauen, um die ging es, idealerweise auszusehen hat.
Und ich fasse mal kurz zusammen, diese Vorstellung lautet: Für Männer ist es okay, mit möglichst vielen Frauen im Bett gewesen zu sein, aber andersrum, na, das ist aber schwierig.
Ja, offensichtlich. Das Ergebnis dieser aktuellen Studie, für die wurden gut 2500 Menschen befragt, das deckt sich auch mit Untersuchungen aus anderen Ländern, aus den USA und Großbritannien beispielsweise. Da war es ähnlich. Männer brüsten sich offenbar ganz gerne mit ein paar mehr sexuellen Erfahrungen, als sie tatsächlich hatten, während Frauen tendenziell eher untertreiben.
Kenne ich nicht. Kenne ich nicht aus dem Real Life. Nee, ist mir nicht bekannt. Man kann jetzt aber natürlich auch verstehen, dass jetzt nicht jeder Bock hat, sich so detailliert über das, was im Bett passiert, befragen zu lassen und da irgendwas zu offenbaren. Andererseits muss man auch sagen, die Forschung kann jetzt nicht darauf verzichten, sowas zu untersuchen. Wie lässt sich das lösen, dieses Dilemma?
Ja, ein Hauptproblem bei solchen Umfragen ist die sogenannte soziale Erwünschtheit, dass also die Befragten eine Antwort geben, von der sie glauben, dass die Gesellschaft, das heißt andere Leute, sie besser finden als die wahre Antwort. Das gilt vor allem für extremes Verhalten oder extreme Ansichten und für sensible Themen. Und so war das offenbar auch bei dieser Sexstudie und das führt dann schnell zu den beschriebenen Verzerrungen.
Was kann man dagegen tun?
Ja, da diese soziale Erwünschtheit ein altbekanntes Problem ist in den Sozialwissenschaften, gibt es da eine ganze Reihe von Tricks, wie man Schummlern auf die Schliche kommen kann oder es zumindest versuchen kann. Zum Beispiel werden zwischen den eigentlichen Fragen, um die es geht, Testfragen versteckt, aus denen man dann schließen kann, wie ehrlich jemand generell antwortet. Als Beispiel, wenn jemand überspitzt formuliert angibt: Ich bin immer pünktlich, ich habe noch nie gelogen und ich putze meine Zähne 3-mal am Tag 3 Minuten lang und zwar jeden Tag, dann ist das nicht nur unrealistisch, würde ich sagen, sondern vor allem ein Hinweis darauf, dass er oder sie generell nicht ganz ehrlich antwortet. Eine andere Möglichkeit ist, dass man die soziale Erwünschtheit rausrechnet, also statistisch versucht, den Einfluss möglichst klein zu rechnen. Das geht vor allem bei Fragen, bei denen man schon weiß, dass es da die Tendenz zu bestimmten Verzerrungen gibt und auch wie groß die sind.
Aber das funktioniert nicht immer, oder was?
Nee, wie man jetzt gesehen hat, da gibt es auch noch eine zweite schöne Studie aus den USA zur Wirkung von Rauchentwöhnungsprogrammen. Da haben die Befragten, die angegeben hatten, ja, ich habe mit dem Rauchen aufgegeben, auch noch einen Spucketest gemacht und der hat dann gezeigt, 40% derjenigen, die angeblich aufgehört hatten, hatten geflunkert, hatten doch noch geraucht. Sowas wie der Spucketest ist also auch eine gute Möglichkeit, der sozialen Erwünschtheit entgegenzuwirken, ein zweites Kriterium zu nutzen, neben der Befragung, das vielleicht sogar objektiver ist. Aber das gibt es eben auch nicht immer. Das ist also nicht immer ganz so einfach wie jetzt bei Rauchern.
Wenn du jetzt sagst, diese soziale Erwünschtheit ist vor allem auch bei extremen Ansichten wichtig oder spielt da eine Rolle. Wir haben in 4 Wochen Bundestagswahl. Spielt das da auch eine Rolle?
Ja, eine große Rolle. Das war wohl auch einer der Gründe dafür, wenn wir nochmal zurückblicken, dass die Umfragen vor dem Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA so daneben lagen, dass die Befragten eben eher das geantwortet haben, was sie für gesellschaftlich akzeptiert hielten, in der Wahlkabine dann aber anders entschieden haben. Ähnlich war es beim Brexit offenbar. Und deshalb wird es auch spannend sein zu sehen, wie richtig oder falsch die Umfragen vor der Bundestagswahl liegen. Vor allem natürlich mit Blick auf die AfD, denn da lagen Prognose und Ergebnis auch schon bei einigen Landtagswahlen ziemlich weit auseinander.
Soziale Erwünschtheit ist ein Problem, mit dem sich viele Forscher rumschlagen müssen, Sozialforscher. Man kann zwar ein bisschen was dagegen machen, aber gerade bei sensiblen Themen wie Sex oder Politik ist es schwer, die Verzerrungen zu vermeiden und am Ende vielleicht auch rauszurechnen. Die Details hatte Anna Berling aus unserer Wissensnachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.